Willkommen zurück zu Words of the Future. Heute die Silvesterfolge, Endjahresfolge.
Jubi.
Und ich glaube, es müsste Nummer 37 sein. Wir nehmen das ein bisschen vorher auf.
Ja, wir müssen jetzt vorrechnen, welche Folge das jetzt ist. Aber lasst euch davon nicht beeinträchtigen. Wir sind natürlich auch schon in Silvesterstimmung, genauso wie ihr.
Ja, Weihnachten war super.
Wir haben
gestern die Gemini-Folge aufgenommen. Ja. Das war, glaube ich, Nummer 34. So, und heute schauen wir ein bisschen auf das Jahr zurück. Was war denn dein persönliches Highlight?
Mein persönliches Highlight, also aus persönlicher Experience, war halt wirklich, das habe ich ja in irgendeiner Folge erzählt, mein Encounter mit ChatGPT-4 zu meinem gesundheitlichen Problem, bei dem ich wirklich überrascht war, was ich da für interessante Infos rausbekommen habe. Also ich kann nochmal gleich gucken, welche Folge das war für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Aber Kurzfassung ist, ich hatte irgendwann ein gesundheitliches Problem mit dem Arm und bin zu einer Ärztin gegangen und die hat mir eine Prognose gestellt, von der ich dann irgendwie ein paar Tage später herausgefunden habe, irgendwie, das ergibt gar keinen Sinn. Und dann bin ich mit dem Anliegen zu ChatGPT-4 gegangen, habe mich da sehr interessant durchgepromptet, also auch mit interessanten Prompts, die ich versucht habe, und habe dann da wirklich auch Informationen bekommen, die einerseits dann, wie ich nachher feststellte, auch korrekter war und andererseits aber auch eine sehr, in der Interaktion sehr, sehr verständnisvoll waren. Und das war meiner Meinung nach so das erste Mal, dass ich wirklich mit irgendwie einer KI nicht nur gesagt habe, fass mal das und das zusammen, mach mal das und das, generieren wir mal das und das Bild, so diese langweiligen Sachen, sondern wo ich wirklich auch mal ein persönliches Anliegen hatte, was ich dann so einigermaßen in Anführungszeichen gelöst bekommen habe. Und das war, muss ich sagen, krass.
Ja. Ja, GPT-4 im Allgemeinen ist, glaube ich, so ein bisschen das Highlight dieses Jahr. Also, wenn es um KI geht, war es wahrscheinlich das Beeindruckendste.
Ist auch und wird wahrscheinlich auch noch zum Zeitpunkt hier dieser Folge auch noch einfach die beste und die stärkste KI sein. So
gut. Da wette ich gegen. Also Gemini Ultra ist ja arguably besser, zumindest multimodaler.
Aber kommt ja noch nicht, also ist es noch nicht rausgekommen, bis diese Folge rauskommt, oder?
Das stimmt, kommt Anfang des Jahres.
Ja. Das heißt, aber erst Prognose ist, GPT-4 wird bald wohl abgelöst als beste KI.
Wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, wir kriegen eine neue beste KI, bevor Gemini rauskommt.
Das ist natürlich sehr traurig, muss man sagen, für Google.
Also die Chance, dass OpenAI oder irgendeine chinesische Firma oder sogar Meta ein Modell released, was besser ist als GPT-4 bis Anfang oder Ende Januar, ist recht hoch.
Echt? Aber man hört doch nichts von irgendwie Entwicklungen mal, die jetzt anlaufen. Also klar weiß man, OpenAI trainiert irgendwie jetzt an GPT-5, aber da gehe ich doch nicht von aus, dass das jetzt in den nächsten paar Wochen
Es gibt aber auch schon länger, man hört schon länger, dass Llama 3 in Arbeit ist und also die Zuhörer wissen es jetzt wahrscheinlich schon, aber ich glaube im Dezember, so bis die Folge hier rauskommt, wird noch einiges passieren.
Okay.
Was anderes, was dieses Jahr passiert ist, was recht spannend war, so ein kleines Drama, war LK99, der angebliche Raumtemperatur-Superleiter.
Der dann doch super unraumtemperaturleitend war, leider.
Ja, das hat sich leider witzigerweise, ich glaube in Korea wurde jetzt ein Patent dafür angemeldet, aber es konnte trotzdem noch keiner replizieren, zuverlässig. Mhm. Also die Saga ist noch nicht ganz vorbei, aber es sieht nicht gut aus.
Ja.
Ich erinnere mich, wie wir bei Nikos Geburtstag saßen und in Echtzeit
du in Live-Ticker gemacht hast, ja.
Ja, das war so ein Highlight in der Materialforschung dieses Jahr. Ich dachte, wir könnten auch mal, von Spotify kriegt man auch einen Rap für den Podcast. Ich dachte, wir könnten mal ein bisschen Zahlen durchgehen.
Ja, das wäre mal interessant. Da kriege ich ja gar nicht mit, so was hier Zuschauerzahlen angeht und so.
Ja, lass mich kurz schauen. Also, wir haben mittlerweile 16 Follower.
Krass.
62 Zuhörer.
Cool.
Und Podcast-Folgen wurden, Podcast-Folgen wurden 304 Mal gestartet. Man muss dazu sagen, die Stats sind nicht ganz akkurat, weil sich die Domain von meiner Website geändert hat. Deswegen wurden die Spotify-Stats zurückgesetzt. Das heißt, diese 304 Starts sind nur in den letzten 3 Monaten, glaube ich.
Also schon interessant, auch wie das da jetzt, ne, ohne großartig Werbung für den Podcast hier zu machen, doch einige Zuschauer zusammenkommen.
Ja, Wir haben 71% Male, 27% Frauen und 2% Non-Binary. Mhm. Die meisten unserer Zuhörer, also fast 60%, sind zwischen 18 und 22. Wir haben ein paar, die ein bisschen älter sind, und wir haben sogar fast 6% zwischen 60 und 150.
Ja, großen Dank an die Ränder und Ränderinnen, die den Podcast hier hören. Ich hoffe, wir sind nicht allzu unverständlich mit unseren jugendlichen Ausführungen.
Der allergrößte Teil unserer Zuhörer kommt aus Deutschland.
Wenig verwunderlich, dass wir, wenn wir den in Deutsch machen.
Ein kleiner Teil aus der Schweiz.
Ah, grüezi.
Und dann gab es so einzelne Klicks, wo Leute aus der USA, Niederlande, also Niederlande und Österreich mal draufgeklickt haben, aus Versehen.
Ja, okay. Sollten die noch zuhören, übrigens, dann vielen Dank. Also, das freuen wir uns sehr.
Ich glaube, die Folge, die am besten performt hat, ist... Oh, das ist eine Folge ohne dich.
das ist schlecht.
Die Stadt der Zukunft und MetaConnect. Das war Folge 25. Das war die einzige Folge mit drei Leuten, mit Peter und Nico.
Ja. Aber man muss sagen, die habe ich auch gehört und die fand ich auch sehr cool, weil einfach so Dreierpack ist auch interessant und das, was die beiden auch als Architekt und irgendwie, was ist Nico hier, der Stadtplaner? Nee,
Bauingenieur.
Bauingenieur. Sagen konnte, ja. Fand ich aber auch wirklich interessant.
Ja, war eine gute Folge. Vielleicht müssen wir mal mehr Folgen zu dritt machen.
Ja.
Und mehr Leute.
Gerne.
Na gut. Dann gehen wir ein bisschen andere News von dem Jahr durch. Was hatten wir noch? Boah.
OpenAI-Drama jetzt letztens erst.
OpenAI-Drama, ja, das ist recht kurzfristig, das ist so ein bisschen Recency-Bias. Wir können ja die Bereiche durchgehen. Also KI, wir hatten Microsoft Copilot. Microsoft im Allgemeinen hat mit OpenAI viel gemacht. Google kam mit Palm 2 und dann mit Gemini raus. Meta hat Llama 1 und 2 released und wurde das Leuchtfeuer von Open Source.
Mhm.
In Europa und den USA wurde über Copyright debattiert, Stable Diffusion kam raus, Midjourney und andere Image-Generatoren.
Elon Musk hat mit X.ai den guten Grog installiert.
Ja. Ja, das waren so die Highlights in KI.
Inflection, diese ganzen Sachen von Inflection AI.
Genau, andere Firmen, Anthropic, Inflection, sind alle gestartet und haben Models rausgebracht.
Und was wir ja, worüber wir hier immer nicht so viel berichten, sind, also das, worüber wir jetzt reden, sind ja immer diese Consumer-Sachen. Die verkaufen sich natürlich gut und die sind auch interessant, weil wir die irgendwie benutzen können. Aber was ja auch im Hintergrund, und du sagst es immer gerne in so kleineren Sections auch interessant ist, ist, dass KI ja da wirklich in so wissenschaftlichen Zwecken jetzt nochmal wesentlich interessanter ist. Also sowas wie Dingsfold hier.
AlphaFold, ja.
AlphaFold und dieses Coding, worüber wir in der 34. Folge gesprochen haben, sind so Sachen, die vielleicht im Endeffekt eigentlich mehr Nutzen bringen und interessanter sind, aber über die wir hier jetzt gar nicht so viel reden. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die wir als Feedback, ja, sowas für ins nächste Jahr noch mitnehmen können, dass man vielleicht über solche Sachen mehr...
Gnome kam jetzt auch raus, das werde ich im Auge behalten, was damit in der Materialforschung gemacht wird. Im Allgemeinen, DeepMind hat sehr viel released, aber auch generell die Entwicklung des Language Models, also nicht nur besser geworden sind, sondern Kontextfenster ist extrem gestiegen in dem einen Jahr und Multimodalität kam auf, es wurde mehr Tool-Use genutzt, also das Language Model ist jetzt, das Internet durchsuchen können, ist recht Standard geworden. Mhm. Schon spannend. Wir haben einige Spezialfolgen gemacht zu bestimmten Themen, das Gehirn, Transhumanismus, VR.
Klimawandel.
Ja. VR hat dieses Jahr auch recht viel, oder hat sich gut entwickelt. Also es kam ja die Meta Quest 3 raus.
Mhm.
Es kam das Apple Headset endlich raus.
Ist das jetzt schon draußen? Das Apple Vision Ding?
Ich meine, du kannst das bestellen, vorbestellen.
Ich meine nämlich auch, dass man es. Ich glaube nämlich nicht, weil ich habe. Also, da würde ich nämlich erwarten, dass ich dann die ersten Reviews langsam reindrücke.
Ja, ja, ich glaube, es ist nur vorbestellen aktuell. Ja,
das ist fürs nächste Jahr noch interessant, was wohl Apple mit diesem Headset gemacht hat.
Quest Pro und Quest 3 kamen. Gerade Quest 3 ist extrem gut für den Preis. Also das ist, da bin ich auch mal gespannt, was 2024 mit VR passiert.
Ja, weißt du, was meine Idee ist von VR und KI, so dieser Symbiose, die irgendwie sich anbietet, wenn man jetzt dran denkt, dass VR irgendwie mehr an Fahrt aufnimmt und etablierter wird. Das im Kontext der KI ist ja nochmal interessanter, weil wenn du jetzt einfach, wir uns mal so auf die Folge zurückbesinnen, wo wir hier das große Argument hatten, auf die VR-Brille oder das Handy mit der VR-Brille jetzt, die nächste Mal der Personal Computer wird, da kann ich mir schon vorstellen, dass wenn man einfach mit so einer Brille als normalen digitalen Hub durch die Gegend läuft, dass dann KIs, die dann Bilder generieren können und sozusagen die was ja jetzt bei Gemini auch groß war, irgendwie Videoerkennung so gut ausgestattet sind, dass sie in AR live Sachen rein beamen können, also so nach dem Motto, das gibt's ja jetzt schon von Google eigentlich, dieses Wege leiten, also Navigation in AR, ja, wo du dann irgendwie Straßenbiegungen angezeigt bekommst und so weiter, oder einfach Erklärungen live in deinem Sichtfeld von irgendwelchen Sachen, über die du die KI gefragt hast, oder die KI kann Sachen einfach rein generieren in deine Sicht. Das sind so Sachen, die dann wirklich auch nochmal einen futuristischen Touch haben, die mit eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich mit den technische Möglichkeiten schon fast gehen, ne? Und das bietet sich.
Ja, ich habe Demos gesehen, wo wirklich so mit 3D-Generationen VR-Umgebungen in Echtzeit um dich herum erstellt wurden.
Ja.
Du einfach sagst, was du sehen möchtest, und dann wird das erstellt.
Und darauf wird es meiner Meinung nach hinauslaufen. Ich ist natürlich immer schwer zu sagen, ob das 2024 der Fall schon sein wird, aber ehrlich gesagt stehen die Zeichen, die Sterne recht gut dafür.
Ja. Was haben wir noch für Bereiche? Robotik. Da hat sich dieses Jahr so ein bisschen was getan, aber nächstes Jahr wird da was größer. Ich glaube, ich würde einfach mal meinen Blogpost von letztem Jahr durchgehen mit meinen Predictions für 2023 und dann können wir mal gucken, wo ich richtig lag.
Welche Predictions sind richtig gewesen?
Also, ich habe geschrieben, AI will continue to disrupt various industries such as search and creative writing and spark public debate about its impact even more than is happening right now. Ja.
Ich denke, das ist auf jeden Fall, ja.
Kann man AI argumentieren.
OpenAI wurde ein ganzer CEO entlassen, möglicherweise deswegen.
It will also lead to production of high-quality media with fewer people and resources thanks to AI assistance in the field of 3D generation. Also, ja.
Da muss man sagen, ja, aber auch nein irgendwie. Also es ist natürlich immer, man hört diese KI-generierten Sachen, aber das beschränkt sich ja gerade noch sehr auf irgendwie schöne Bildchen. Aber so 3D-mäßig wüsste ich jetzt nicht, dass da großartig schon die Medienlandschaft sich verändert hat.
Ja, ich habe geschrieben, in the field of 3D generation, I expect to see similar progress in 2023, bringing us closer to the quality of 2D generation. Jetzt habe ich das natürlich geschrieben, Anfang von 2023 oder Ende 2022. Und zu dem Zeitpunkt war 2D-Bildgenerierung noch sehr schlecht. Das war so das erste Stable Diffusion-Modell mit so richtig vielen Artefakten. Und ich würde sagen, mittlerweile ist 3D-Generation von Text sogar besser, als 2D zu dem Zeitpunkt war.
Achso, ja, I see. Ja, nee, dann ist natürlich true.
Und das nächste Feld, wo ich Predictions zugemacht habe, war Fusion. Da habe ich allerdings nur predicted, dass in 2023 nicht viel passieren wird. Ich meine, es gab ein paar Announcements zu Fusion. Zum Beispiel, dass Microsoft Fusionsreaktoren für ihre Datacenter bauen möchte. Aber da ist ja nicht wirklich was passiert.
Ja, das sind nur Ankündigungen und damit hast du ja recht behalten.
Ja, das ist alles noch im Bau, in der Entwicklung. Vielleicht nächstes Jahr. Dann zur Hardware. Ich habe Quantencomputer mit 1000 Qubits predicted. Das kam jetzt knapp vor Ende des Jahres tatsächlich.
Aber nicht durch IBM.
Nicht durch IBM, aber IBM hat jetzt auf der letzten Präsentation einen modularen Quantencomputer vorgestellt, wo man mehrere Quantenchips zusammenstecken kann. Damit kommt man dann auch weit über 1000 Qubits. Ich habe geschrieben, GPUs will become more important with the rise of AI. Ich glaube, damit war ich ziemlich on point.
Das ist wohl wahr, wie man an der Nvidia-Aktie nachvollziehen kann.
Ja.
Hättest du mal in deine Prognose nicht reinschreiben können, kaufen Sie bitte Nvidia-Aktien.
Ja, das war impliziert, aber das darf ich ja so nicht schreiben.
Ja, that's true.
Allerdings habe ich auch geschrieben, dass es zu Produktionsengpässen kommen wird, weil also Ende letztes Jahr gab es ja noch ein bisschen Probleme mit Hardwareproduktion wegen Krypto, Grafikkarten waren knapp und so weiter.
Und aus der Corona-Pandemie, das waren diese im Prinzip zwei Phänomene, die aufeinander trafen. Einmal durch Corona-Pandemie und Lieferengpässen hat sie das Problem und dann die hohe Nachfrage, weil die Leute natürlich sich alle irgendwie Gaming-PCs gebaut haben, während aber auch Krypto abging und die Leute dachten, jetzt lass doch mal ein bisschen auf den Gaming-Grafikkarten meinen. Und das war natürlich so der Knaller, weshalb dann plötzlich die Grafikkarten um 200, 300 Euro im Preis stiegen. Und muss man glücklicherweise sagen, sowohl Corona ist langsam ausgefadet, als auch was dazu geführt hat, dass die Leute halt eben nicht mehr diese ganzen Sachen gekauft haben, als auch Krypto ist gecrashed im Preis. Und das war quasi der gute Faktor dafür, dass es dann nicht irgendwie zu großen Produktionsengpässen kam.
Also es gibt immer noch einen Mangel an Grafikkarten, aber aus anderen Gründen, als ich damals dachte, ich dachte wirklich, diese Produktionsschwierigkeiten wegen Corona und so weiter würden länger anhalten. Aber stattdessen ist die Nachfrage einfach noch heftiger gestiegen, als ich ursprünglich angenommen hatte. Okay.
VR und AR.
Genau. Ich habe predicted, dass die Quest 3 kommt, aber das war recht easy. Apple Headset, das war auch relativ sichere Sache zu predicten. Ich habe ein paar Sachen predicted. Bessere Grafikqualität, bessere Controls.
Aber für Smart Glasses, da muss man sagen...
Stimmt, ich habe ein bisschen überschätzt, wie schnell so... Ja. AR-Glasses kommen würden.
Und da sind wir ja wirklich, haben wir eigentlich gar nichts gesehen. Ne? Also so, wenn man AR-Glasses im ganz weitesten Sinne sieht, dann ist ja die Apple Vision so ein AR-Glas, ne? Und eigentlich auch die
Quest 3 auch.
Die Quest 3 eigentlich auch, die lässt ja im Fokus, aber so wirklich, wenn wir mal ehrlich sind, ist das ja eigentlich eine VR-Brille mit Pass-Through. Und ich persönlich unterscheide da immer, weil für mich ist wirklich das AR dieses Google
Glasses, ja.
Google Glasses, nee, also Google Glasses und ich meine vor allem die Microsoft HoloLens, so das ist halt für mich Peak AR. Wo halt wirklich gar nicht mehr die VR-Komponente so gar nicht mehr so richtig möglich ist.
Also AR im Allgemeinen ist auf jeden Fall dieses Jahr prominenter geworden durch Apple Vision und Meta Quest 3. Also der Fokus ist ganz klar auf Augmented Reality. Aber ich dachte, es würde dieses Jahr mehr passieren im Bereich von so normalen Brillen mit Funktionalität. Das Einzige, was wir da gesehen haben, war bei dem Meta-Event diese Ray-Ban Zusammenarbeit von Meta, wo du eine Kamera und Lautsprecher und Mikro in der Brille hast.
Aber halt auch nichts Visuelles, ne?
Aber halt nichts Visuelles. Und ich glaube, da habe ich einfach ein bisschen unterschätzt, wie technisch herausfordernd es ist, das zu bauen.
Was so ein bisschen ja, worüber wir in den letzten Folgen ja schon geredet haben, jetzt gegen Ende, war ja dieser AI-Pin, was ja so ein bisschen in die Richtung geht. Ich weiß gar nicht, welche Firma da war.
Humane.
Was ja Humane, dieser, wie hieß das Ding? Weißt du es auch noch?
AI-Pin.
Ah ja, perfekt, ja. Das ist eben im wahrsten Sinne des Wortes. Also dieser AI-Pin, was ja so ein bisschen in die Richtung geht, ist jetzt dann wirklich nicht AI, aber es ist halt einfach irgendwie ein anderes Interface, um mit der digitalen Welt zu kommunizieren.
Ja.
Das ist vielleicht noch interessant, weil das war ja nicht so, das wäre zum Beispiel noch so eine Prognose gewesen, die man hätte aufstellen können. Es wird andere digitale Interfaces geben, ne? Aber ehrlich gesagt, das haben wir jetzt in der Folge auch abgehandelt, dass das eigentlich nicht so wirklich Staying Power hat.
Ja, ich habe in der letzten, also in dem Blogpost zu 2023, nicht so viele Predictions gemacht, die gut verifizierbar sind. Ich habe zum Beispiel jetzt auch im Bereich Biologie und Medizin geschrieben, dass wir in der Lage sein werden, die meisten Arten von Krebs in den nächsten Jahren zu behandeln. Aber nächste Jahre ist halt keine Vorhersage für 2023.
Genau.
Aber da würde ich dran festhalten. Also ich glaube, viele Arten von Krebs sind schon behandelbar und es werden immer mehr und die Entwicklung geht immer schneller voran. Weil da bin ich recht optimistisch. Außerdem zu Longevity Escape Velocity habe ich vorausgesagt, dass Personen, die aktuell unter 60 sind, das Potenzial haben, ewig zu leben. Und auch daran würde ich festhalten. Mhm. Auch wenn das natürlich eine Menge an Glück, Geld und Investment erfordert. Also auch Investment im Sinne von, man muss sich damit beschäftigen und sich Mediziner suchen und die richtigen Medikamente und so weiter. Aber ich glaube, es wird durchaus jemanden geben, der sehr, sehr lange leben wird, der jetzt schon über 50 ist.
Wer da in dem Bereich interessant ist, sich weiter anzugucken, ist ja der Sohn von diesem einen Millionär, der total versessen auf diese Alterungsreduktion ist. Weißt du noch mal, wie der heißt?
Brian Johnson, glaube ich.
Brian Johnson. Und der hat ja dieses Projekt am Laufen.
Blueprint, ja.
dieses Projekt Blueprint, wo es einfach darum geht, irgendwie so gesund, also so, wie sagt man, so, ja, gesund
also im Prinzip, möglich. Er macht viel Sport, nimmt einen Haufen Pillen und achtet sehr genau auf seine Ernährung und auf seinen Schlaf und was er konsumiert.
Ja, und macht aber auch so Sachen wie Laserbestrahlung für Porenverengung und so. Also er ist wirklich in jedem Bereich, wo er man versucht, irgendwie... Ja. Ja, er versucht viel. Also es ist auch viel Research dabei. Also die probieren halt mit ihrem Forschungsteam auch viel aus. Und er ist aber auch schon jetzt was älter und muss halt eben auch Schäden, wie er zum Beispiel Tinnitus oder Hearing Loss und so, die er sich in jungen Jahren zugezogen hat, irgendwie muss er mitleben. Aber was in diesem Fall interessant ist, ist der Sohn von ihm, der, so wie habe ich seinen Videos entnommen, ebenfalls da mitmacht und jetzt sozusagen von klein auf, seit, ich weiß nicht, wie alt er ist, jetzt jugendlich oder so, so ein Programm durchläuft. Und das ist ja genau dieses Szenario, von dem du redest. Wenn man jetzt jung ist und sozusagen von vornherein diesen Lifestyle durchzieht, diesen healthy Lifestyle, dann wird es interessant,
was dieses Leben angeht. Also ich glaube, also er macht auch ein paar sehr komische Sachen. Man muss den auch nicht mögen. Aber dass er sich selbst als Versuchskaninchen zur Verfügung stellt und sein Geld dafür nutzt, da zu testen, da kann der Rest der Menschheit ja nur von profitieren.
Ja.
Also kann ich ihn auch nicht dafür verurteilen, dass er sich das Blut von seinem Sohn spritzt.
Jeder Detail.
Ja. Ja, und dann habe ich im Allgemeinen zu 2023 noch geschrieben, dass es deutlich schneller sein wird als 2022, dass
das ist korrekt so eine gewesen.
Art, ja. Also es war zu erwarten, dass 2023 so ein bisschen der Startschuss sein würde. Aber ich kann dieselbe Prediction wieder machen. 2024 wird noch krasser.
Gibt es ja diese Prognose mit, dass wir uns irgendwie auf einer exponentiellen Kurve bewegen. Nur die Frage ist, wo auf welcher Part sind wir gerade? Also in jedem Fall wird es irgendwie weiter interessant in den nächsten Jahren.
Ja, so wie du die Achsen skalierst, bist du immer am Knie der Kurve. Also du bist immer mittendrin. Aber ja, ich glaube, 2024 wird viele Leute überraschen. Ähnlich wie viele Menschen von 2023 überrascht wurden.
Besonders in Richtung, was mich interessieren würde, bist du fertig mit den Abhandlungen der Prognosen bis für 23?
Oder ich denke schon, ja.
Weil dann würde mich jetzt interessieren, Richtung 2024, du bist ja bekannt dafür, in deinem WhatsApp-Status zu haben, AGI 2025, nicht wahr?
Ja.
Hältst du an dieser Prognose weiter fest oder musst du die verkürzen auf AGI 2024? Was ist also die Prognose?
Ich habe die Prediction seit fast 6 Jahren jetzt. Und ich werde sie auch nicht ändern.
Was hat dich denn damals dazu verleitet, also vor 6 Jahren, also im Jahr 2017, als wir noch gemeinsam im Informatikkurs in der Schule saßen, 2025 als Stichtag oder als Stichdatum für AGI zu veranstalten?
Es war sogar noch früher. Ich glaube, es war 2016. Und ich hatte damals nicht viel Ahnung von KI. Also ich hatte mich noch nicht mit Machine Learning beschäftigt. Ich hatte mein erstes Buch zu dem Thema gelesen. Das war Physik der Zukunft. Und ich dachte damals, es wäre ein Physikbuch. Ich war in der Mittelstufe recht interessiert in Physik.
Da wurde Springtheorie,
Quantenphysik und so weiter. Und habe mir das Buch geholt. Und es ging nicht wirklich um Physik, sondern es ging um Zukunftstechnologien. Da habe ich mich das erste Mal mit KI beschäftigt. Und ich habe mir Moore's Law angeguckt. Also Rechenleistung, wie sie sich über die Zeit entwickelt.
Muss vielleicht genauer sein. Moore's Law sagt ja, dass Rechenleistung sich alle 2 Jahre verdoppelt.
Ja, eigentlich sagt es, dass die Anzahl an Transistoren auf einem Chip sich alle 18 Monate verdoppelt. Aber im Prinzip kannst du Verdopplung von Rechenleistung nach x Monaten vorhersagen. Oder im Allgemeinen einfach exponentielles Wachstum von Rechenleistung. Und ich habe mir den Graph angeguckt. Und je nachdem, wie du das Gehirn bewertest, kommen wir ungefähr bei 2025 an den Punkt, wo Rechenleistung auf dem Level vom menschlichen Gehirn bezahlbar wird.
Ach so, also du hast einfach Rechenleistungspflichten. So ungefähr wie viel Rechenleistung man schätzt, dass das menschliche Gehirn an Synapsen hat, hast du gleich an Transformern.
Genau, ich kannte damals noch gar keinen Transformer. Damals gab es ja auch noch keine Transformer. Ich habe einfach...
Transistor, wollte ich sagen.
Ja, ja. Genau, ich habe einfach überlegt, ja, wenn es genauso viele Rechenleistung gibt, wie das menschliche Gehirn hat, dann können wir wahrscheinlich auch eine Maschine bauen, die genauso intelligent ist wie ich. Das war alles, was ich damals gedacht habe.
Aber ganz kurz, aber das hat jetzt ja noch nichts wirklich mit KI zu tun, weil dann müsstest du ja davon ausgehen, dass du solche Rechnungen auch brute-forcen könntest mit herkömmlichen Rechenprozessen. Dafür bräuchst du ja nicht wirklich eine KI, oder?
Genau, ich hatte damals noch keine Ahnung von der Software, aber ich habe mich ja dann in den darauffolgenden Jahren, 2017, angefangen, mich mit KI zu beschäftigen und mit Machine Learning.
Spätestens 2018, weil du weißt noch, im Infokurs war die irgendeine Aufgabe, ein Projekt zu machen, und du kamst da mit deiner Handschrifterkennung an dir Richtung Machine Learning ging,
Genau,
ne? Wo du
da
von
habe ich
uns
meine
allen
ersten,
irgendwie eine Handschriftprobe haben wolltest im
da habe
Infokurs.
ich mein erstes neuronales Netz programmiert und
Ja,
trainiert.
das weiß ich noch.
Ja, und je mehr ich über Software gelernt habe, desto sicherer wurde ich mir eigentlich mit der Prognose, weil die Software sich ähnlich schnell und exponentiell entwickelt hat wie die Hardware.
Aber ist dann nicht auch die Prognose zulässig zu sagen, ja, also von Rechenleistung her sind wir 2025 ungefähr an dem Punkt, aber jetzt, wenn wir auch noch versuchen, KI mit einzubeziehen und die stetige, das stetige Voranschreiten der Fähigkeiten von KI mit auch begrenzteren Hardware-Ressourcen, also einfach effizienter umzugehen, ist es dann nicht auch schon möglich, dass wir 2024 wieder in die Richtung kommen mit sowas wie ChatGPT-5 oder was weiß ich, was dann da kommt?
Nee, ich glaube immer noch, dass du vergleichbar viel Rechenleistung wie das menschliche Gehirn brauchst, um zu AGI zu kommen. Einfach, weil das Gehirn an sich ja schon sehr effizient ist. Also du wirst Schwierigkeiten haben, einen Algorithmus zu entwickeln, der effizienter generalisiert als das Gehirn.
Verstehe. Du brauchst also, um der organischen Intelligenz mit der und der Rechenleistung entgegenzutreten, eigentlich auch eine künstliche Intelligenz mit genau der äquivalenten Rechenleistung, um die gleich performen zu lassen.
Das ist meine Vermutung, ja.
Alles klar, verstehe, ja. Da kann ich jetzt eigentlich nichts anderes machen, als einfach mich dieser Prognose anzuschließen.
Nichtsdestotrotz glaube ich, dass 2024 uns extrem nah dran bringen wird. Also ich glaube, die Systeme, die wir in 2024 bekommen werden, gerade gegen Ende, werden für viele Menschen schon wie AGI wirken.
Und was ist der entscheidende Unterscheidungspunkt, wo du sagen würdest, was sind denn die wichtigen Kriterien, die so eine KI erfüllen muss, um für dich nach deiner Definition AGI zu sein, während andere Menschen davon schon ausgehen, dass es AGI ist, während so herkömmliche BenutzerInnen.
Ich glaube, was gerade noch sehr fehlt, ist das Generalisieren, was Menschen können. Also das Rückschließen von einer Erfahrung, die wir gemacht haben, und das Anwenden auf andere Bereiche. Darin sind Language Models nicht besonders gut.
Gib mal ein
Language
Beispiel.
Models können ja sowieso kaum richtig lernen. Also selbst mit langem Kontextfenster. Aber das ist eher Kurzzeitgedächtnis und nicht das, wie das menschliche Gehirn neue Fähigkeiten erlernt.
Redest du dann von wirklich einem stetig anhaltenden Trainingsprozesses dieses Modells oder redest du einfach nur, also
Ja, nicht nur stetig anhaltender Trainingsprozess, sondern ein konstantes Lernen, sondern dass du das Training effizienter machst. Also, es reicht dir ja, wenn ich dir einmal sage, wann Napoleon gestorben ist, du musst das nicht 10-mal hören.
naja, also
Ja,
bei mir
vielleicht schon. Okay,
weiß ich ja nicht.
anderes Beispiel. Wenn ich dir zeige, wie man einen Speer wirft, weißt du auch, wie man einen Ball wirft.
Ah ja, okay. So oder so ähnlich, ja.
Und es reicht, wenn du die Bewegung einmal machst. Du brauchst keine 10 Jahre, um zu lernen, wie du deinen Arm bewegen musst, um etwas zu werfen.
Ja, I see. Weil ich aber auch schon vorher das Wissen hatte, wie man ungefähr den Arm bewegt und wie man vielleicht andere Gegenstände hält und daraus dann zu generalisieren, aha, das ist der Gegenstand, den kann man so und so befördern und dann nehme ich den anderen Gegenstand, der wird so ähnlich befördert werden, nur mit anderer Handhaltung und so.
Genau. Du überträgst das Gelernte aus einer Domain in die andere. Und
Verstehe.
da ist KI meistens nicht so gut drin.
Ja, okay. Ja, das wird dann interessant zu sehen, was dann die genauen Situationen sind, für die so eine KI verwendet wird.
Was anderes, was noch fehlt, weil ich aber glaube, was schon 2024 kommen könnte, ist, dass wir Menschen besser planen. Also wir überlegen uns unsere Aktionen langfristig im Voraus und spielen die auch im Kopf durch. Und können, ohne die Aktion durchzuführen, daraus schon lernen. Das heißt, du kannst irgendeine Unterhaltung im Kopf abspielen, merken, dass du dabei wie ein Arschloch klingst und die Unterhaltung einfach nicht führen. Aber Language
Ja.
Models können das nicht. Die generieren ein Token, dann das nächste Token und am Ende ist die Unterhaltung durch. Und wenn du sie dann fragst, können sie dir sagen, oh, ich klinge wie ein Arschloch, aber das konnten sie sich nicht vorher denken.
Verstehe. Das heißt, es wird dann so darauf hinauslaufen, dass eine KI halt wirklich Sachen imaginiert, bevor sie Outputs gibt. Also so nach dem Motto, du simulierst halt irgendwie einen Gesprächsverlauf durch im Hintergrund und basierend darauf wird dann ein Output gegeben, der dann das Ganze irgendwie mit einbezieht.
Genau, ähnlich wie AlphaCode. Du generierst viele Outputs, bewertest die und nimmst das Beste. Das machen Menschen ja auch.
Ja.
So, wir gehen mögliche Aktionen durch und sagen dann, ja, das macht am meisten Sinn, das mache ich jetzt.
Ja,
Einfach
krass.
das Planen.
Jeder von uns ist ein Mixture of Experts Modell.
Vor allen Dingen sind wir ein bisschen
dumm.
Ja, in der Hinsicht sogar deutlich schlauer als die Systeme. Okay. Aber das ist das Problem mit Computern. Wenn wir AGI erreichen, also all diese Fähigkeiten im Computer replizieren können, dann werden Computer in bestimmten Bereichen ja schon lange weit übermenschlich performen. Also GPT-4 weiß offensichtlich mehr als jeder Mensch.
Ja, und kann die Informationen auch zuverlässiger abrufen. Ich glaube, das ist so das Interessante. Möglicherweise sind halt Informationen gar nicht das Problem, sondern Informationen abrufen. Und da sind Computer ja insane gut drin. Ne? Also du kannst, ja. Ich nehme an, du kannst einen Computer durch die gleiche Schulbildung laufen lassen wie uns beide. Und der Computer wird trotzdem einfach wesentlich mehr Outputs geben, weil wir Menschen einfach selektieren. Also so gewisse Sachen aus dem Geschichtsunterricht habe ich halt einfach rausgeworfen. Die habe ich zwar schon mal gehört und die habe ich auch mehrfach gehört und die habe ich auch schon mal wiedergegeben in Tests, aber die habe ich einfach für nicht wichtig befunden und dann sind die einfach aus meinem Gehirn rausgeflogen. Während bei so einer KI geht das ja eigentlich nicht so wirklich.
Du kannst schon wegtrainieren, aber...
Ja, man kann es wegtrainieren, ja, aber es ist nicht
auf der anderen Seite, wenn du ein Mathebuch durcharbeitest, dann kannst du danach rechnen, wenn ein Language Model ein Mathebuch durcharbeitet, kannst danach nur die Aufgabenstellung wiedergeben.
Sicher? Also, wenn man, ich kenne ja beispielsweise diese Beispiele, wo du GPT-4 eine Anleitung gibst von irgendwas, wie man beispielsweise mit einer API umgeht und da steht dann halt, es ist ein Tutorial, wie man das und das benutzt und dann kann GPT-4 ja daraus sozusagen schließen, wie es Prompts stellen muss, um...
Ja, aber ich rede jetzt vom Training. Wenn du das ganze Mathebuch in den Kontext packst, dann vielleicht. Aber das ist dasselbe, wie wenn du das Buch mit in die Klausur nehmen darfst.
Ah, okay. Ja, verstehe. Und wenn du nur das Buch einmal im Trainingsprozess mit einwirfst, dann reicht das nicht aus, um wirklich die Fähigkeit des Rechnens
zu erlernen.
Wobei ich sagen muss, ich weiß auch nicht, ob ich mit einem Buch, das ich durcharbeite, dann das Rechnen erlernen müsste. Da müsste ich schon
ein bisschen. Also wir hatten ein Mathebuch, mit dem wir in der Grundschule die Grundrechenarten gelernt haben.
Ja, okay.
Wir hatten ja auch über den Gaia-Benchmark gesprochen, der so in die Richtung General Assistant geht und guckt, ob diese Systeme in mehreren Schritten Online-Informationen suchen, auswerten und analysieren können.
Aber da bin ich pisst, wenn 2024 nicht der Personal Assistant auf Google Nest Hubs und so und Assistant kommt, dann bin ich wirklich pisst, Alter. Weil das warte ich die ganze Zeit drauf, dass ich meinen Google Assistant auch mal fragen kann, ohne dass der einfach Quatsch macht.
Also ich glaube, in dem Bereich wird es schon deutliche Fortschritte geben. Wir werden nicht menschliches Level erreichen in 2024. Aber vielleicht so 50%.
Es würde ja schon reichen, wenn einfach so auf GPT-3.5 Performance mal so ein Assistant reagieren würde. Weil weißt du, was mich stört? Dass man, ich habe immer noch das Gefühl, da sind hardcoded Begriffe irgendwie in diesen Assistants drin. Also wenn ich halt einen...
Ja, muss ja.
Aber Google sagt ja immer gerne so, das Smart Assistant und Intelligent. Und die haben ja auch so Beispiele gemacht, wie dann der Assistant mit Leuten telefoniert hat. Und ich dachte dann immer, ja, das ist ja voll krass. Aber weißt du, ich nehme mal das Beispiel von meinem Assistant. Der hat ja Zugriff natürlich auf den Google-Kalender. Und im Google-Kalender ist ein Termin mit dem Titel Friseurtermin. Und dann will ich den immer fragen, wann ist denn mein Friseurtermin? Und der kriegt es nicht geschissen. Weil der, ich weiß nicht, was er an der Frage, wann ist mein Friseurtermin, nicht versteht. Aber es ist halt wirklich schlimm.
Ja, aber das ist genau das, was Gaia testet, dieses Multistep. Plan von dem Modell. Es muss die Frage verstehen, man muss in den Kalender gucken, man muss im Kalender nach relevanten Terminen suchen.
Ja.
Dann muss es die finden und auslesen und dann muss es die Informationen in Abhängigkeit von deinem aktuellen Datum wiedergeben. Also wenn es am 23. den Friseurtermin findet und du bist gerade der 20., muss es dir sagen, in 3 Tagen.
Ja.
Das ist auch alles nochmal ein extra Step, der gar nicht so einfach ist.
Das wird interessant. Und was vielleicht auch noch eine Prognose ist für 2024, ich hoffe, dass kleine Language Models, Open Source Language Models, so gut werden, dass man die auf einem irgendwie Raspberry-artigen Gerät laufen lassen kann, was natürlich für Smart Home-Nutzer und Nutzerinnen sehr interessant wird, um dann sozusagen einen Assistant zu bauen. Ich meine, der Google Assistant ist schön und gut, aber der ist natürlich online und das ist natürlich immer scheiße, wenn es Richtung Sicherheit und Smart Home, wo dann Sachen vernetzt sind, geht. Deswegen ist lokale Steuerung von Smart Home das, was ich mir noch wünschen würde für 2024 und deswegen hoffe ich, dass da Open Source Modelle klein und effizient genug werden, um sie sozusagen selbst einzuprogrammieren in solche Sachen.
Ja, also Gemini Nano läuft ja sogar auf Handys. Ich weiß nur nicht, ob so Language Models, also die sind nett, um Fragen zu beantworten und zu chatten, aber bei so einem Smart Home willst du ja noch mehr, soll dein Haus steuern. Ich weiß nicht, ob kleine Modelle in 2024 smart genug werden, damit klarzukommen.
Es würde ja im Prinzip nur darauf hinauslaufen, dass diese Modelle Text in Aktion umwandeln müssen. Also du müsstest halt irgendwie einfach nur hinbekommen, dass wenn ich sage, mach mal das und das aus, dann musst du halt einfach rausziehen, mit was soll was gemacht werden und das dann einfach das und das wird ausgemacht und dann das in jeweilige Befehle umwandeln. Das geht
ja, aber ist gar nicht so einfach. Du musst die ganze Dokumentation von all diesen Smart-Home-Geräten in den Kontext laden.
Ja, oder drauf trainiert haben. So, das ist halt die Frage dann, wie.
Oder ist noch unzuverlässiger. Ja. Und du musst dafür sorgen, also das Modell kann ja keinen Fehler machen, weil niemand will einen Smart Speaker, der das Licht dann nicht ausmacht. Das heißt, du musst dir so sicher sein, dass das Language Model jedes Mal die korrekte Anweisung ausführt und auf gar keinen Fall eine falsche, weil angenommen, du sagst Licht aus und es macht die Tür auf, so, das kannst du nicht als Produkt verkaufen.
Das ist true, aber auch der Assistant jetzt schon, der hat zwar nicht so viel zuverlässig, also auch damit kannst du das ja auch schon machen, nur da musst du halt so vorgeschriebene Begriffe verwenden.
Ja. Aber wenn du die Begriffe verwendest, macht er genau das, was er soll und nichts anderes.
Ja, das stimmt.
Okay. Nächste Prediction. Ich glaube, dass, also das habe ich in 2023 ja schon ein bisschen gesagt, aber ich glaube, dass diese ganzen Video- und 3D- und Animationssachen deutlich besser werden und ähnlich gut wie Bildgenerierung. Also diese ganze Text- oder KI in Kunst wird deutlich anpassungsfähiger und in Produkte integriert. Zum Beispiel Photoshop wird nicht nur einfach, du schreibst einen Text und kriegst ein Bild, sondern du kannst bestimmte Teile wegradieren, neu generieren lassen, du kannst Hintergründe ändern lassen, du kannst nur den Himmel ändern lassen, dass KI gezielter deinen Anweisungen folgt und speziellere Änderungen vornehmen kann und nicht einfach nur dieses stumpfe von Text zu Endprodukt.
Ja, das ist eine schlaue Prognose. Und was natürlich in 3D, das hast du jetzt auch erwähnt, wird es im Prinzip darauf hinauslaufen, ziemlich sicher, dass 3D auf dem Niveau am Ende von 2024 ist, wo wir jetzt mit 2D sind. Und das ist auch lustig, weil genau diese Prognose oder diese Vorstellung hat meinen Handel beeinflusst, als ich eigentlich mal Blender anfangen wollte in diesem Jahr. Und da habe ich aber kurz innegehalten und gedacht, ja, Moment mal, jetzt die Stunden in Blender, weil dieses Programm, ich hatte kurz schon angefangen und das war ist gar nicht so einfach, reinzustecken, ist doch total useless, wenn einfach bald die KI so Dolly-mäßig, wenn du dem einfach sagen kannst, was er machen soll.
Ja. Also die ersten Text-to-3D-Modelle sind schon recht okay. Also kann man verwenden für bestimmte Sachen.
Ich muss sagen, ich finde das halt so cool einfach, weil dadurch man die Möglichkeit bekommt, also ich hätte jetzt beispielsweise Stunden um Stunden in Blender reinstecken müssen, um dann da Sachen zu produzieren, die ich auch anderweitig irgendwie hätte verwenden können, um weiß ich nicht, zu studieren oder so. Und dadurch, wenn man halt dann, ne, wenn du halt die Möglichkeit bekommst, auch solche Sachen zu kreieren, ohne dass du jetzt großartig Zeit da reinsteckst, ist es halt sehr cool, weil es einfach die, das habe ich auch immer in dem Kontext gesagt, einfach solche Künste zugänglicher macht. Egal, ob das Musik, 3D, 2D-Generierung.
Ja, wobei ich argumentieren würde, ob es dann noch Kunst ist.
Ja, muss nicht keine Kunst sein, also das ist, dann geht also dann darum, Produkt, irgendwie ein Produkt zu schaffen.
Aber ich fände es schon cooler, also ich fände, wenn ich jetzt ein Spiel spiele, würde ich es mehr wertschätzen, wenn jemand die Sachen von Hand gemacht hat mit seiner kreativen Vision und nicht einfach auf Generieren geklickt hat.
Ja, aber wenn die kreative Version, also ich kann ja trotzdem eine kreative Vision haben, die Frage ist nur, welche Schritte muss ich selber machen, um diese Version ans Tageslicht zu bringen? Also,
genau,
ja,
also wenn du KI nutzt, um das, was du im Kopf hast, zu realisieren, ist es okay.
Ne?
Weil also die meisten Menschen
ohne
klicken auf den Button, ohne zu wissen, was rauskommt. Oder
ja,
was
aber die
sie
haben auch keine kreative
wollen.
Vision. Sondern wenn ich ganz klar habe, ich mache ein Spiel und ich will das und das machen, aber ich kann halt leider kein Blender, dann gehe ich halt so lange back and forth mit dem Modell, bis da halt das rauskommt, was ich will. Und im Idealfall, so wie du es beschrieben hast, musst du nicht immer neu generieren, sondern kannst dann sagen, hier, das und das, aber mach mal hier den Kopf größer und mach mal hier Füße kleiner und der Hintergrund soll so und das soll aber im Painting-Style sein und so. Und dann kommst du halt dann da raus, ohne irgendwie Stunden in Tutorials gesteckt zu haben und hast dann mehr Freizeit bekommen und kannst coole Sachen machen.
Ja. Okay. Nächste Vorhersage ist zu State Space Models. Das sind Modelle, die sich ein bisschen anders verhalten als Transformer, also anders funktionieren und meistens nur linear skalieren mit der Inputgröße. Hm. Und ich glaube, die werden 2024 deutlich an Relevanz gewinnen. Also nicht nur RWKV, sondern auch andere Sachen wie Mamba. Also vielleicht nicht in allen Bereichen, vielleicht auch nicht in Richtung AGI, aber für bestimmte Anwendungszwecke, so vielleicht Audioverarbeitung und so weiter, kann ich mir schon vorstellen, dass die einen Platz in der Machine Learning Welt sich sichern werden.
Genaues dazu in Folge 34 nachzuhören.
Stimmt. Ja, ja, war gestern für uns.
Für uns war es gestern.
Ja, von den großen Firmen, wir werden GPT-5 sehen, vielleicht dazwischen noch 4.5, wir werden vielleicht Gemini 2.0 sehen oder 1.5, wir werden neue Modelle von Meta, wir werden mindestens Llama 3 sehen, vielleicht haben wir Llama 3 schon gesehen, wenn die Folge rauskommt, vielleicht werden wir nächstes Jahr sogar schon Llama 4 sehen, Anthropic und Inflection werden weiter Modelle releasen, xAI wahrscheinlich auch. Ein Haufen neuer Firmen und Startups werden Modelle releasen. Es wird deutlich mehr kleinere Modelle für bestimmte Firmen und Anwendungszwecke geben. Ich habe jetzt gesehen, die deutsche Regierung hat ein Modell rausgebracht, was Fragen beantwortet, basierend auf Daten von Bundestagsdebatten.
Cool.
Ich weiß nicht, ob das die beste Quelle war, aber...
Cool, für politische Bildung. Da muss sich keiner mehr diese ganzen Bundestagsdebatten ganz anschauen.
Ja, aber wenn das Modell auf Bundestagsdebatten trainiert wurde, dann auch auf AfD reden.
Ja, aber es geht doch einfach nur darum, Fragen dazu zu beantworten, oder? Und wenn dann halt immer gesagt wird, ja, das und das hat die AfD gesagt, dann ist halt klar, woher die rassistische Information kam.
Ich glaube, es wäre sinnvoller, einfach deutsche Gesetzestexte als Quelle zu verwenden.
Ja, das kommt dann darauf an, was du machen willst. Dann hast du halt eine KI, die du bei Rechtsfragen befragen kannst, ne?
Ja, aber es ist ja interessanter, die geltenden Gesetze als die Gesetze, die gerade debattiert werden. Also zumindest für den Durchschnittsbürger ist es relevanter, was gerade gilt.
Ja, was gilt. Aber wenn Leute wissen wollen, was gerade in der Debatte ist, ohne sich diese stundenlangen Bundestagsdebatte anzuschauen, dann hat das schon seine Berechtigung, diese KI-Form.
Ja, vielleicht. Zu Apple. Ich glaube, Apple wird bei der WWDC sehr viel über Siri, Assistenten und KI reden. Vielleicht werden sie es nicht so nennen, aber sie werden auf jeden Fall ein Language Model vorstellen und ihr neues Betriebssystem ankündigen für die iPhones, wo garantiert...
Wie wird Apple denn eine eventuelle Erneuerung in KI nennen? Also sowas wie Dynamic Island, sagen wir, dann ist es dann Advanced Assistant oder so, statt ist halt Artificial Intelligence.
Ich glaube, die größte Frage ist, ob sie den Namen Siri behalten oder ob sie glauben, sie brauchen ein Rebranding.
Ja.
Aber Siri ist halt eigentlich schon ein starker Markenname, auch wenn es aktuell keinen guten Ruf hat.
Ja.
Ich glaube, Open-Source-Modelle werden in den Fähigkeiten ein bisschen hinterherhängen, einfach weil sie nicht so integriert sind in diese Produkte von Microsoft. Aber ich glaube auch, dass wir einige Open-Source-Modelle, die es oder 2024 bekommen werden, die besser sind als GPT-4. Und ich glaube, dass sich der Fokus von den 7 Milliarden Parametermodellen ein bisschen verschieben wird auf etwas größere Modelle. Weil der
Fokus von Open-Source-Entwicklung, ne?
Ja. Aktuell werden die meisten Open-Source-Modelle auf 7 Milliarden Parameter trainiert, weil das die meisten Leute zu Hause auf ihren Grafikkarten laufen lassen können. Und ich glaube, das wird shiften zu ein bisschen größer, vielleicht 14 oder 30, wenn die Hardware von den Endnutzern besser wird. Die Leute upgraden ihre PCs zu Hause, Cloud-Server werden günstiger, Feintuning wird günstiger und dann wird sich der Fokus ein bisschen verschieben auf größere Modelle und die werden dann auch deutlich besser.
Mhm. Gehst du davon aus, dass wir auch in 2024 irgendeine interessante neue Architektur bis auf diese State-Modelle und Transformer sehen werden?
Ich glaube, wir werden viel Variation zu so Transformern sehen, also ein bisschen Änderungen und Ergänzungen, aber die Chance, dass wir eine komplett neue Architektur finden, die besser generalisiert, ist nicht so hoch. Aber ich glaube, wir werden schon uns so ein bisschen wegbewegen von diesem Standard-Transformer und ein bisschen mehr kombinieren.
Vielleicht wird ja auch dann die Advanced KI im Jahr 24 die neue Technologie finden, die neue Architektur. Ja.
Also ein bisschen mehr kombinieren. Diese Netzwerke werden auf jeden Fall komplexer. Gehen ein bisschen weg von diesem einfach selben Layer 100-mal stacken.
Mhm.
Okay, dann zur Hardware. Ich glaube, also gut, wir wissen, dass von Nvidia B100 kommen wird. Chips werden leistungsfähiger, das ist jetzt nichts Spannendes.
Was machen die eigentlich, wenn die durchs Alphabet durch sind? Mit A, H, B? Dann müssen die 200 anfangen, oder was?
Dann kommt RX irgendwas.
Ah, ja, okay, dann kommen Buchstabenkombinationen.
Das ist, glaube ich, kein Problem. Ich glaube, dass VR-Brillen in 2024 nochmal einen Sprung machen werden und vielleicht auch ein bisschen mehr Mainstream werden, gerade so in Entertainment oder für Gaming. Mhm. Also gerade Quest 3 ist sehr gut. Ich kann mir vorstellen, ich glaube, es soll von Meta bald auch eine günstigere Variante kommen. Mhm. Wenn der Preis niedrig genug ist, kann ich mir vorstellen, dass das sich sehr gut verbreitet. Augmented Reality, ja, ich will vorsichtig sein, aber ich habe schon das Gefühl, dass sich in die Richtung was tun wird. Also vielleicht noch nicht so dieser komplette Traum von der normalen Brille mit Display, aber sowas wie die Meta Quest 3 oder Apple Vision wird ein bisschen der Fokus. Also diese nicht Standalone Augmented Reality, sondern die etwas klobigeren, mit denen man nicht aus dem Haus gehen würde.
Ja.
Und aus der anderen Richtung, diese Ray-Ban-Brillen werden wahrscheinlich auch ein bisschen funktionaler. Also vielleicht statt ein ganzes Display kommt erstmal ein kleines Licht, wenn du eine Message bekommst oder Text angezeigt. Und das wird sich dann, also die Geräte werden sich von beiden Seiten annähern. Die richtigen Augmented Reality-Brillen werden kleiner und leichter und die normalen Brillen werden funktionaler und funktionaler, bis sie sich irgendwo in der Mitte treffen.
Ja, das klingt nach einer guten Prognose. Also ich hätte es jetzt tatsächlich ähnlich gesagt, aber ich hätte einfach nur gesagt, dass diese Google Glasses-artigen Sachen, die dann im Prinzip leichte Ansätze von so digitaler Interaktion mit einbauen, dass die in 2024 interessanter und wahrscheinlich häufiger werden.
Ja, maybe.
Also muss gar nicht so Richtung klassischer Brille sein, sondern so wie Google Glasses eben das damals vorgestellt hatte. Mit eventuell noch so ein Added Feature irgendwie, was dann wie so ein kleines Prisma funktioniert und dann einen Mini-Bildschirm irgendwie irgendwo vor die Nase hängt, wenn das gut umgesetzt wird. Jetzt mittlerweile gibt es ja genug Infrastruktur, um das vernünftig am Laufen zu lassen. Das Problem war, die Google Glasses war ja irgendwie 2016, 2015, wann die rauskamen, war ja, ja vor ihrer Zeit so gewissermaßen. Also die Idee war gut, aber im Prinzip hast du damals noch keinen richtigen Use Case rausbekommen.
Ja. Aber ich glaube, das ist auch das Einzige, was wir so an neuer Hardware sehen werden. Ich glaube nicht, dass sich so AI-Pin oder diese komischen tragbaren Mikrofone für KI, dass sich die groß durchsetzen werden. Einfach weil Smartphones schon so etabliert sind und die das meiste davon eh machen können.
Ja, was ich auch glaube, was leider wir in 2024 nicht gerade sehen werden, da hatten wir auch mal irgendwie ganz in der Mitte des Jahres eine Folge, ist autonomes Fahren. Da haben wir ja drüber geredet mit Tesla und autonomem Fahren und ich glaube, dass auch wenn die Entwicklung natürlich weiter vorangeht, wird in 2024 einfach nicht großartig was passieren. Also Tesla macht weiter Tesla-Sachen, aber ich glaube, andere Hersteller und sowohl die und auch die rechtlichen Rahmenbedingungen werden es einfach nicht zulassen, dass großartig autonom durch die Gegend gefahren wird.
Ja, also so allgemein für Privatnutzer glaube ich das auch nicht. Aber was ich mir 2024 vorstellen kann, ist, dass mehr so Services wie Waymo, heißt die Firma so, ich glaube schon, die so autonome Taxis in bestimmten Städten anbieten. Ich glaube, sowas wird häufiger kommen, einfach weil die Firmen die Autos kontrollieren können und du nur eine Stadt abdecken musst, nur ein Set an Verkehrsregeln und so weiter.
Ja,
ja. Also ich glaube, gerade in Großstädten, gerade in Ländern, wo weniger reguliert wird als hier in Deutschland, wird das wahrscheinlich mehr werden. Also in China und den USA ist es ja schon. Also das werden wir schon sehen. Aber so komplett autonome Autos für Leute zu kaufen, wahrscheinlich nicht.
Ja.
Vielleicht 2025, mal sehen.
Bei AGI dann. Wenn die AGI kommt, dann sagt die so autonom fahren jetzt Menschen von der Straße runter, die sind so unzuverlässig.
Ja. Quantencomputer werden auch von so einem Forschungsding zu so einem Produkt werden in 2024. Also das fängt jetzt an mit Cloud-Computer von IBM, sind verfügbar in der Cloud, bei Amazon, dann werden die in immer mehr Industrien verwendet für bestimmte Sachen, Materialforschung und so weiter. Die werden auch leistungsfähiger. Also Quantencomputer sind jetzt irgendwie nicht mehr so Science-Fiction, sondern einfach halt eine spezielle Art von Cloud-Computer. Und ich glaube, das haben gar nicht so viele Leute mitbekommen, dass dieser Schritt jetzt in den letzten Jahren passiert ist. Ich glaube, wenn du die meisten Leute fragst, würden die bei Quantencomputer immer noch an so Science-Fiction denken.
Also die Sachen, die plötzlich die SHA-265-Entschlüsselung knacken. Das war immer so das, da habe ich immer gehört, die ganze Encryption wird auseinanderfallen, wenn Quantencomputer erstmal viable sind, weil die dann zu gut sind.
Ja. Aber auf der Haben-Seite haben wir jetzt auch neue Verschlüsselungen, die quantensicher sind.
Mhm.
Ich muss mal nachgucken, wie gut da aktuell die Abdeckung ist, ob das schon überall ersetzt wurde. Aber ich glaube, in vielen Bereichen wurde das schon übernommen.
Cool, cool.
Okay. Was haben wir noch für Prediction? Roboter. Also ja, Roboter, nächstes Jahr kommen richtig viele Firmen an den Start mit humanoiden Robotern.
Aber ich glaube, die sind alle lost, weil humanoide Roboter, bin ich immer noch der Meinung, er ist wirklich nicht the way to go sind.
Ja.
Also für ganz gewisse Aufgaben sicherlich, aber haben wir ja schon drüber gesprochen, ne? In Folge, was weiß ich, 32, 31?
Irgendwie so, ja. Ich hatte da vor kurzem auch nochmal eine Debatte zu. Aber ich sehe einfach nicht, wo humanoide Roboter
27 war die Folge.
So wertvoll sein sollten. Also zum Beispiel, es wird gerade eine Roboterfabrik gestartet, von Amazon finanziert. Digit heißt der Roboter. Das ist ein humanoider Roboter für Amazon-Fabriken. Aber ich sehe nicht, wenn du so eine Amazon-Fabrik hast, so die ist ebenerdig, hat glatte Böden, warum willst du da Beine und keine Räder?
Ja, und wenn du halt irgendwie riesen Schränke hast, wo du Sachen drin musst, warum musst du dann humanoid, also so ungefähr Körpergröße sein, bis 2 Meter oder vielleicht bis hin drüber, um dann da irgendwie dich wieder auf Hebebühnen mit dem Roboter zu stellen, um große Regale zu machen, statt einfach eine fette Hebebühne auf Räder zu klatschen, die wie so ein Gabelstapel außenrum funktioniert und diese Pakete durch die Gegend tragen kann.
Oder noch cooler, das habe ich in Amazon Lagerhäusern gesehen, die haben so Roboter, das sind so flache Dinger auf Schienen, die fahren durch die Halle und die können dann die Regale hochfahren, in die Regale rein,
ja,
und die Sachen rausnehmen und
das
dann
ich euch auch schon
Regal
mal
wieder runterfahren.
Ja, ist alles viel effizienter,
ja,
als irgendwie also 27 Gelenke zu bauen, die sich alle in Synchronität bewegen müssen, um mal so ein Bein anzuheben und dabei nicht umzufallen auf die Seite, weil die menschliche Anatomie ist halt einfach... Die ist generell gut für alle möglichen Sachen, aber die ist halt so in einzelnen Sachen wie Fortbewegung halt ganz schön komplex und lost, echt.
Ja, es gibt einen Grund, warum wir das Rad so früh erfunden haben.
Ja.
Ja, also ich glaube, es wird 2024 so einen kleinen Hype um humanoide Roboter geben. Vielleicht hält der auch noch bis 2025, aber langfristig werden die keine große Rolle spielen. Also es wird hier kein Star Wars, wo C-3PO überall rumläuft.
Ist auch, muss ich sagen, hat auch irgendwie mal so ein bisschen, also wenn es dann Richtung Custom Interaction mit solchen Robotern geht, also beispielsweise ist es ja auch denkbar, dass Amazon sagt, ja, die Delivery-Leute braucht man gar nicht, lass doch da irgendwie Roboter durch die Gegend hopsen. Finde ich aber auch, ist dann so eine Begegnung mit einem humanoid aussehenden Roboter durchaus dystopischer als einfach mit so einem kleinen Kästchen mit Rädern, was dir einfach so ein Paket in den Vorgarten schleudert. So, das ist halt okay, das ist halt ein Roboter, der kommt dann halt, der fährt da durch, so, der legt das Paket ab, aber wenn dann halt so ein Gerät durch die Gegend stapft und guten Tag, hier ist ihr Paket, herzlichen Glückwunsch von Amazon. Schon ein bisschen komisch, ja.
Ja.
Oder eine Drohne,
okay. Also. Stunde ist voll, ich mache ein bisschen schneller. Im Energiesektor glaube ich, dass Fusion weiter, dass da weiter dran gearbeitet wird. Also vielleicht werden auch neue Fusionsreaktoren gebaut mit kommerziellem Ziel. Aber der Fokus wird auf Solar sein. Ich glaube, Solar hat jetzt mit Perovskit-Modulen so einen kleinen Durchbruch. Ich weiß nicht, ob die schon 2024 kommen werden, aber spätestens 2025 werden die da sein. Und vielleicht findet Gnome von DeepMind ja noch neue Materialien, die das Ganze noch effizienter machen.
Mhm.
Vielleicht findet es sogar einen Raumtemperatur-Supraleiter. Also ich glaube, wenn es Raumtemperatur-Supraleiter gibt, wenn die möglich sind, dann wird KI die in den nächsten 2 Jahren finden.
Ja.
Wenn wir in 2 Jahren noch keine gefunden haben, dann sage ich, gibt's das nicht.
Okay, das ist eine steile Prognose, du.
Ja, in Biologie und Medizin glaube ich, dass sehr viele Sachen heilbar sein werden. Vielleicht nicht in 2024, aber gegen 25 und so weiter. Und ich glaube, dass in den nächsten 2 Jahren der Fokus ein bisschen sich ändern wird von dieses ganze Altern, Alterskrankheit bekämpfen zu Altern selbst bekämpfen. Also ich glaube, Altern als Krankheit zu sehen, wird in den nächsten 2 Jahren langsam in die Köpfe ankommen.
Mhm.
Gerade bei Ärzten. Also selbst viele Ärzte sehen Altern ja noch nicht als Krankheit. Aber du hast langsam so einen Shift im Denken. Das startet bei den Universitäten. Viele Medizinstudenten, die jetzt Medizin studieren oder Biologie, sind interessiert daran, Altern zu stoppen. Und wenn die dann in den nächsten Jahren alle ins Berufsleben starten und in die Forschung gehen, dann würde es da eine große Änderung in den Bereich geben, dass mehr Leute daran arbeiten.
Da hatten wir auch schon mal irgendwie in der Folge drüber zu gesprochen, was das alles für Implikationen haben könnte für Overpopulation und wie dann Generationen funktionieren, wenn Leute nicht mehr sterben können.
Ja.
Ich weiß nicht mehr, müsst ihr auf die Folgenbeschreibung gucken, das hast du ja safe reingeschrieben, aber wir haben ja viele interessante Folgen auch zu solchen Themen, die wir jetzt besprechen, alle schon gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Altern ist schon spannend. Aber das ist jetzt nicht wirklich ein Thema, was wo 2024 groß etwas ändern wird. Also es wird Fortschritte geben, aber 2024 ist jetzt nicht das Jahr, wo ich sagen würde, in dem Jahr stoppen wir Altern.
Ja. Ja, ich glaube, es war Folge 10, Roboter, ewiges Leben und das Gehirn. Das kann natürlich sein.
Ja, in einer späteren Folge haben wir nochmal drüber geredet, garantiert.
Ja, hört nochmal gerne alle Folgen durch, um das zu finden. Danke dir fürs Wochenende.
Ja, so, ich glaube, dann haben wir die meisten Sachen auch durch. Wir können auch so ein bisschen allgemein. Ich glaube, die Wahl in den USA wird nächstes Jahr wichtig.
Die wird eine fette Schlammschlacht.
Im Januar haben wir auch die Wahl in Taiwan, die beobachte ich auch.
Wir können noch nicht absehen übrigens. Es ist noch nicht klar, welcher der republikanische und demokratische Kandidat sein wird in den USA, ne?
Ach stimmt, wenn die Folge rauskommt, ist das wahrscheinlich bekannt, oder?
Ja, wir wissen es noch nicht. Also gerade sind ja diese Debatten, wo die sich dann gegeneinander antreten, wo auch irgendwie der Donald Trump gar nicht teilnimmt, aber der will ja auch irgendwie wieder Präsident werden. Also es wird wirklich spannend, muss ich sagen.
Ich glaube, Klimawandel wird nächstes Jahr noch schlimmer. Also das Jahr war ja schon Katastrophe vom Wetter her. Es wird mehr Rechtsruck politisch geben. Es wird mehr Flüchtlinge geben wegen Kriegen und Nahrungsmitteln.
Und wegen Klimawandel, nicht zuletzt auch deswegen.
Ja, Klimawandel zieht ja Nahrungsmangel mit sich.
Ja, ja.
Und ja, mehr Flüchtlinge führen zu mehr Rassismus. Und es wird nicht schön. Aber ich will die Folge nicht so negativ enden, das machen wir zu oft.
Du hast wieder genau am Ende jetzt schon geschafft, die Kurve zu kriegen zu den dystopischen Aussichten.
Also 2024, klar, es gibt Herausforderungen, aber ich glaube, technisch werden wir viele Fortschritte machen. Es wird viele Durchbrüche geben. KI wird die meisten Menschen überraschen. Es wird unglaublich.
Wir können es so zusammenfassen, es wird viele Herausforderungen geben, aber ungleich mehr wird es Möglichkeiten geben, mit diesen Herausforderungen umgehen zu können. Nicht zuletzt durch KI.
Es ist sehr wichtig, was man damit macht. Ich glaube, mehr Leute sollten sich an der Debatte beteiligen und wir sollten alle offen darüber reden, wie wir die Sachen nutzen und verhindern, dass die einfach nur in irgendeiner Firma landen, um noch mehr Geld zu machen. Das wäre die Dystopie, die wir vermeiden wollen. So, zum Schluss möchte ich ein paar Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe, empfehlen.
A World Without Work?
A World Without Work auf jeden Fall. Dann The Coming Wave. Dann Das Ende des Alterns von David Sinclair. Und ich lese gerade die Dune-Bücher. Ich bin am vierten Teil und der vierte Teil ist, glaube ich, eines der besten Romane, die ich je gelesen habe.
Mhm.
Unglaublich spannend. Einblick in die Natur der Menschen. Die Reihe kann ich auch empfehlen. Und ansonsten Die Physik des Bewusstseins war auch ein sehr gutes Buch. Wenn euch Neurobiologie und so ein bisschen Brain-Computer-Interface interessieren, auch ein sehr schönes Buch zum Einstieg.
Ja.
Apropos Brain-Computer-Interfaces, ich glaube, wir werden die ersten medizinischen Brain-Computer-Interfaces in 2024 sehen.
Ja, also hast du jetzt schon angekündigt. Neuralink mit dem Prime, mit der Prime-Studie hat es angefangen zu testen an Menschen.
Ja, noch nicht für Entertainment, also niemand wird sich einen Chip in den Kopf pflanzen, um seinen PC zu bedienen, aber vielleicht werden mehr Produkte verkauft werden, die so extern Brain messen, um irgendwas damit zu steuern. Ich habe letztens einen Stream gesehen, wo jemand Trackmania gespielt hat mit seinen Gedanken. Das ist aktuell noch eher so ein Gimmick für Entertainment, aber ich glaube, in bestimmten Bereichen kann das recht nützlich sein.
Kommentiert mal bitte unter der ersten Folge, die ihr über ein Brain Computing Interfaces von diesem Podcast hört. Das würde uns sehr interessieren.
Ich weiß, dass Valve, also Steam, damit experimentiert hat, ein VR-Headset zu entwickeln, das auch Gehirnwellen misst, um zu beurteilen, wie gelangweilt der Spieler ist, um den Schwierigkeitsgrad dynamisch anzupassen.
Geil.
Also vielleicht sehen wir da ja was. Aber ja, wahrscheinlich nicht nächstes Jahr. Okay, das war der Jahresrückblick und Vorausblick für nächstes Jahr. Wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder.
So lange hin.
Und ich hoffe, ihr seid alle gesund durchs Jahr gekommen. Guten Rutsch ins Neue.
Ihr müsst nur lang genug überleben, dann werdet ihr ewig leben. Das ist die Bottomline. Also haltet
und dann, durch. Und dann sehen wir uns in der Zukunft.
Bis dann in der Zukunft. Danke für die Einladung, wie immer.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.